Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Was bringt die Radsportsaison 2021? Diese Frage stellen wir uns heute bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte heute wieder Manfred Munk, der langjährige Radsporttrainer. Hallo Herr Munk.
Hallo Herr Asmus.
Ja, der Jahresauftakt, Herr Munk, der verlief ja jetzt erstmal schon anders, als wir das eigentlich von in Anführungsstrichen normalen Saisons so gewohnt sind. Die Rennen in Down Under, also die Tour Down Under und auch das Cadel Evans Road Race, die fanden ja pandemiebedingt schon mal nicht statt. Und auch der weitere Verlauf der Saison, der steht, stand jetzt natürlich noch unter Vorbehalt. Noch ist geplant, dass die UAE Tour Ende Februar den Auftakt der großen World Tour bilden wird, also der Rennen der obersten Kategorie. Und dann hoffen wir natürlich, dass möglichst die Frühjahrsklassiker unfallfrei über die Bühne kommen können. Zum jetzigen Zeitpunkt, wie ist denn Ihre Hoffnung darauf, dass zumindest die großen Rennen tatsächlich stattfinden können in dieser Saison?
In Frankreich geht es ja langsam los jetzt, also mit dem Radrennen. Da war bis jetzt noch nichts im Gespräch, also dass da jetzt das nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber klar, wenn jetzt noch einmal Corona noch mal hohe Wellen schlägt, UAE Tour war ja letztes Jahr eines der ersten Rennen, das sogar abgebrochen worden ist. Und dann ganzen Teams mit Staff im Hotel dann waren und da isoliert waren, was auch nicht allen sehr gut gefallen hat. Ich bin gespannt, wie also die Saison losgeht, wie sie weitergeht und wie sich das alles entwickelt. Aber ich glaube jetzt mal, wenn die ersten Rennen einigermaßen über die Bühne gehen, man lernt ja auch dazu, also in Sachen Hygienekonzept und was man anders, was man besser machen kann. Mhm. Also schon mal ein guter Weg, dass gerade in Frankreich die ersten Rennen laufen.
Eine Saison, die vielleicht dann nicht so geprägt wird von Ausfällen wie im letzten Jahr, weil Sie haben es schon gesagt, man lernt ja auch ein bisschen aus dem, was vorgefallen ist. Das Team UAE, das hat auch gelernt, das hat nämlich seine Mannschaft schon komplett gegen Corona geimpft. Wie stehen Sie dazu? Wie beurteilen Sie das?
Ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, ob er es macht. Aber ich finde, wenn es die Möglichkeit gibt, sich gegen eine Krankheit, wo man bis heute noch nicht weiß, was für Folgeschäden sie auch hat, gerade für Hochleistungssportler natürlich eine ganz heiße Kiste, eine Möglichkeit, die man aus meiner Sicht auch nutzen sollte. Also, na klar, man muss auch sagen, Impfstoff, wie der dann letztendlich wirkt, aber wenn man dann auch hört, jetzt bei Corona, dass das jetzt Folgeschäden für die Lunge, für Herz und für andere Organe, die ein Sportler halt braucht, haben kann, ist wahrscheinlich eine Impfung das geringere Risiko. Man schützt sich und ich vermute mal auch andere.
Andere Teams haben gesagt, na, vor allem die europäischen, wir stellen uns da hinten an, wir preschen da nicht vor, wir machen da keinen Druck auf Regierung, wir warten mal ab, wann wir an der Reihe sind, mal gucken, wie das da in dieser Frage dann in dieser Saison noch weitergeht. Aber wo wir schon bei den Teams sind, und wenn wir dann gucken, dass ja die Frühjahrsklassiker quasi vor der Tür stehen als erstes großes Highlight. Insgesamt, welchen Teams trauen Sie denn in dieser Saison am meisten zu? Wo würden Sie sagen, wer kann da dem Saisonverlauf seinen Stempel aufdrücken, jetzt aus Ihrer Sicht?
Also gerade Frühjahrsklassiker waren in den letzten Jahren die Königin Quickstep, eine Klasse für sich. Also ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, also dass die da ganz groß mitmischen. Eintagesrennen, die sind ja auch eine ganz andere Belastung jetzt, also wie Rundfahrten. Ich bin jetzt auch mal gespannt, jetzt bei Bora, Nils Politt ist ja von Israel Cycling zu Bora gewechselt, war auch schon mal bei Paris-Roubaix Zweiter. Wenn er jetzt da mehr Freiheiten hat, kann er wahrscheinlich da auch wieder vorne reinfahren. Peter Sagan muss man immer auf der Liste haben. Auch jetzt, wenn die letzten Jahre nicht, ich sag's mal vorsichtig, die ganz großen Erfolge da waren, Aber ich glaube, einen schlechten Peter Sagan gibt es nicht. Der hat einfach Klasse. Dann natürlich Michael Kwiatkowski von Ineos Grenadiers ist auch jemand, der bei Eintagesrennen sehr, sehr stark ist. Also ich würde mal die üblichen Verdächtigen, Lotto Soudal, Team Wellens, also belgische Mannschaften auf jeden Fall auf der Rechnung haben.
Die Koenigsegg-Quickstep haben Sie als erstes genannt. Die haben sich ja jetzt vom Kader her nicht unbedingt sehr groß verändert. Da ist das Team relativ konstant beisammen geblieben. Allerdings haben Sie Bob Jungels verloren. Ist ja jetzt einer, der gerade bei den Ardennen-Klassikern durchaus einer wäre, der da ja eine Mitsprache haben würde. Ist das eine Schwächung aus Ihrer Sicht oder kann das Team das kompensieren?
Also die letzten Jahre, der Koenigsegg-Quickstep hat es immer wieder fertig gebracht, dann neue Fahrer aus dem Hut zu zaubern, die einen Riesensprung gemacht haben. Klar, Bob Jungels zu verlieren, ist natürlich nicht so einfach, aber vielleicht wollte er auch einfach mal was anderes sehen, was anderes machen und eventuell auch auf eigene Kappe fahren, weil der Koenigsegg-Quickstep, also da sind schon sehr viele Häuptlinge unterwegs.
Und Peter Sagan, den hatten Sie auch eben schon erwähnt, das ist dann einer, der jetzt in diesem Jahr den ersten Sieg bei Mailand-Sanremo feiern möchte. Das ist ja das, was ihm noch fehlt. Ist das etwas, dem er vielleicht auch aus Ihrer Sicht in seiner Karriere vielleicht auch vergeblich hinterher rennt?
Mailand-Sanremo ist schon ein sehr spezielles Rennen, also nach 300 Kilometern, vor allem wenn es dann am Ende nochmal richtig hügelig und wellig wird, die Attacken laufen und es ist immer auch so ein bisschen mit Glück verbunden, glaube ich, weil Peter Sagan, wenn der natürlich versucht, jetzt da rauszufahren, wegzufahren, hat er wahrscheinlich gleich das halbe Feld, also das noch anwesend ist am Hinterrad. Und wenn er ankündigt, dass er es gewinnen will, dann wird es auch nicht einfacher für ihn. Also da bin ich mal sehr gespannt. Die Klasse hat er da zu gewinnen. Allerdings Mailand-Sanremo ist immer auch so ein bisschen mit Glück verbunden. Also das ist immer eine Sache, wetterbedingt, wie die Teams also aufgestellt sind, ob dann am Ende nochmal, wann vor das Risiko gegangen wird. Also ich glaube im Finale einer der Klassiker, der am kompliziertesten abläuft, in Anführungszeichen.
Deshalb vielleicht auch der Klassiker, den Peter Sagan bisher eben noch nicht gewonnen hat, aber könnte ja noch kommen. Mal gucken, ob es in dieser Saison dann klappt. Insgesamt das Team von Bora, es wurde verstärkt durch Nils Polit, Wilco Keldermann zum Beispiel auch. Das mal die beiden Speerspitzen, die man da nennen muss. Also sind die stärker geworden als in der letzten Saison?
Also Bora hat für mich an Qualität zugelegt durch die beiden Fahrer. Wilco Keldermann ist jetzt auch jemand, der bei Rundfahrten ganz vorne reinfahren kann. Hat man letztes Jahr beim Giro gesehen. Schade für ihn natürlich, dass sich am Gardasee gleich verletzt hat. Also weil die Gruppe ja von Bora von einem Auto umgefahren worden ist und er natürlich ein paar Wirbelverletzungen hat. Aber ich glaube, in normalen Umständen ist Wilco Keldermann auch jemand, der bei allen großen Rundfahrten auf Klassement fahren kann, auch in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme hatte, ist dann eventuell auch so ein bisschen Entlastung für Emanuel Buchmann, also dass noch ein anderer Fahrer da ist, der das machen kann. Allerdings ist ja Rafael Majka weggegangen von Bora, der auch jetzt ein sehr guter Klassementfahrer war, aber vermutlich jetzt auch einfach mal beim anderen Team nochmal Chancen sucht.
UAE Team Emirates, das ist der neue Arbeitgeber von Rafael Majka. Ja, Wilco Keldermann soll die Mannschaft von Bora bei der Tour führen, wenn das stimmt, was ich gelesen habe. Trauen Sie ihm diese Aufgabe zu?
Also ich gehe mal davon aus, dass er von der Physis her das auf jeden Fall kann. Die Frage ist halt nach den vielen Misserfolgen und Pech, das er in den letzten Jahren hatte, wie das mental aussieht. Also ob ich dann auch vom Kopf her so der Leader bin, den eine Mannschaft braucht, gerade in der heißen Phase. Giro d'Italia, letztes Jahr war es ja auch so, dass Sunweb da mit den Kapitänen so ein bisschen sich nicht so sicher war und hat ihn dann auch am Ende nicht mehr voll unterstützt. Aber davon gehe ich aus, also dass das bei Bora nicht so ist, also dass er dann auch die volle Unterstützung von der Mannschaft hat und vielleicht ein anderes Umfeld, das positiv auf ihn wirkt, kann ich mir vorstellen, also dass das auch diese mentale Barriere, die er manchmal hat, durchbricht.
Er kriegt die Unterstützung bei der Tour. Emanuel Buchmann wird sie beim Giro kriegen. Der fährt die Tour in diesem Jahr nicht, nachdem er 2019 ja große Hoffnung geweckt hat, als er Vierter wurde, dass da ein künftiger Tourstar ranreifen würde. Im letzten Jahr dann Sturzpech gehabt, denn entsprechend nicht das abrufen können, was eigentlich in ihm drin war. Und jetzt lässt er in diesem Jahr die Tour aus, fährt stattdessen lieber den Giro, weil ihm die Tour nicht liegt.
Das ist halt natürlich vom Prestige her Tour de France eine ganz andere Hausnummer. Allerdings, wenn er jetzt bei der Tour, die jetzt vielleicht nicht schwer genug für ihn ist, auf Platz 15 landet, dann kann das sein, also dass die Medien nicht so gut finden, dass das die Fans nicht so gut finden. Und wenn er zum zweiten Mal hintereinander keine optimale Tour fährt, da baut er nur zusätzlich Druck auf sich auf. Und für seine Entwicklung, also wenn er jetzt beim Giro Podium fährt oder Top 5 fährt in der Gesamtwertung, kann ich mir vorstellen, dann hat er alles richtig gemacht, also wird auch sein Umfeld sagen. Aber natürlich, klar, Tour jetzt nicht zu fahren, ist erst einmal eine Sache, wo nicht unbedingt das größte Verständnis von außen kommt.
Baut er dich da aber auch sehr viel Druck für sich aus, was den Giro angeht? Wenn man sagt, okay, Tour lässt er aus oder will er nicht fahren, weil ihm die Strecke nicht liegt, dann muss er ja eigentlich beim Giro sich ein bisschen was ausrechnen und da eigentlich dann auch noch mehr liefern.
Das sehe ich genauso. Also, dass er einfach bei Giro d'Italia natürlich, gerade wenn er jetzt bewusst da fährt, dass er da auch jetzt also platzierungsmäßig liefern muss und vorne reinfahren muss. Also ansonsten wird natürlich auch gefragt, Druck auch beim Giro nicht ausgehalten und auch da kein Ergebnis gefahren. Und dann ist das halt immer so eine Kette am Ende, dass das Vertrauen in sich selbst weggeht, Vertrauen vom Team fällt weg. Und also wenn er Giro fährt, dann ist es halt wichtig auch, dass er da ein gutes Ergebnis liefern kann.
Ist ja auch so ein kleines Wabank-Spiel, weil ja der Kurs des Giro 2021 ja auch noch gar nicht in Gänze bekannt ist. Die ersten drei Etappen kennt man, aber alles, was danach kommt, ist ja noch so mit Fragezeichen versehen.
Da ist vieles mit Spekulation dabei, aber die Teams, die planen heute schon so weit voraus. Also von Stärken von Fahrern, einfach auch von wann sie fit sein sollen. Also Giro und Tour de France sind ja so ein paar Wochen auseinander. Da läuft der ganze Aufbau schon hin. Also da ist es schon, dass sich das Team schon sehr viele Gedanken macht, natürlich auch mit dem Fahrer, weil der muss auch 100% da fahren wollen, sonst kann er auch nicht die ganze Leistung abrufen. Aber natürlich, klar, wenn ich jetzt auch nicht weiß, wie der Giro jetzt komplett aussieht, ist es auch schwer, einfach da die Schwerpunkte zu trainieren.
Bei Peter Sagan war ja noch, wenn wir beim Team Bora noch bleiben, die Frage, fährt er Olympia oder fährt er die Tour de France? Fährt er auf das nächste grüne Trikot? Was würden Sie ihm raten als Trainer?
Olympia ist nur alle 4 Jahre und er hat ja schon das grüne Trikot, also schon öfters gewonnen. Die Chance würde ich würde Olympia nutzen, weil Medaille Olympia oder sogar Olympiasieg ist eine einmalige Geschichte und glaube, bei der Tour de France muss ich nichts mehr beweisen.
Nee, da hat er in den letzten Jahren definitiv abgeliefert, obwohl natürlich da auch die Rekordmarke ausbauen sicherlich auch ein lukratives Ziel wäre, vielleicht auch eher planbar, als das mit der Olympiamedaille ist.
Genau, also beim Etappenrennen, da habe ich mehrere Chancen, wenn mal etwas suboptimal läuft, das wieder gut zu machen. Beim Eintagesrennen ist es vorbei, wenn es nicht läuft.
Dann, wie sehen Sie denn die Chancen insgesamt auf die Verteilung dieses Jahr bei den Grand Tour-Siegern? Team Ineos, da haben wir im letzten Jahr ja auch bei der Tour dann drüber gesprochen, die waren ja da doch rausgefallen aus der Entscheidung, haben sich dann ja durch Tao Hart dann am Ende beim Giro noch schadlos gehalten. In diesem Jahr werden sie aber sicherlich nicht sich damit zufrieden geben, dass sie nur eine von drei Rundfahrten gewinnen.
Also Ineos war die letzten Jahre ja der absolute Maßstab bei den großen Rundfahrten. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das im letzten Jahr auch gelernt haben, dass sie da jetzt einfach das noch professioneller angehen, wie sie es bisher schon gemacht haben. Theo Gegenhardt wird eine Option sein. Er soll ja auch die Tour de France fahren, wo vorne reinfahren kann. Bernal, wenn er gesund und fit ist, gehe ich mal davon aus, dass er auch wieder da eine Top-Platzierung fahren kann. Also dann ist auch einfach der Druck auf mehrere Schultern verteilt. Und wenn Ineos mit mehreren Topfahrten bei einer Core-Tour an den Start geht, ist es natürlich für die anderen Teams auch schon mal schwierig.
Man hat ja auch ein paar heiße Eisen wirklich im Feuer beim Team Ineos.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ein Eisen, was vor ein paar Jahren heiß war, was aber nie wieder so richtig heiß gelaufen war, war in der abgelaufenen Saison ja Chris Froome. Der durfte bei der Tour nicht mitfahren, ist dann die Spanien-Rundfahrt gefahren für Ineos. Zum letzten Mal hat man ihn da im Ineos-Trikot gesehen. Da hat er sich in den Dienst von Richard Carapaz gestellt, also selber gar nicht die Führungsrolle inne gehabt. Die soll er jetzt beim Team Israel wieder einnehmen. Das Team wurde für ihn quasi zusammengestellt, auf ihn abgestellt. Ist das ein großes Risiko, was das Team da eingeht, oder kann man damit Chris Froome vielleicht wieder zu alter Form pushen?
Also wenn er jetzt ein Umfeld hat, wo er der alleinige Leader ist, wo ihm das vorher auch schon garantiert und gesagt wird, das Team wird um ihn herum aufgebaut. Es ist zwar ein gewisser Druck, aber natürlich auch ganz, ganz großes Vertrauen, das er da genießt. Er soll jetzt ja auch wieder körperlich topfit sein. Er hatte ja das Problem, also dass auch orthopädische Probleme hatte, da ein Bein schwächer war. Das soll jetzt alles wieder ausgeglichen sein. Allerdings, umso länger ich nicht auf Top-Niveau gefahren bin, umso länger brauche ich wieder, um auf diese Leistungsfähigkeit zu kommen. Und jetzt verschiedene Parameter wie Sauerstoffaufnahme, die passen sich halt auch langsamer an. Also ich bin sehr gespannt. Aber wenn er nochmal das abrufen kann, was er schon mal konnte, hat auch ein gewisses Muskelgedächtnis, das heißt, der Körper weiß, was er schon mal leisten konnte. Wenn er da nochmal drankommt, ist er auf jeden Fall ein Kandidat für die vorderen Plätze. Ob er gewinnen kann, da bin ich skeptisch.
Dann lassen Sie uns noch über das Team Jumbo-Visma sprechen. Die haben ja jetzt einen kleinen Aderlass hinnehmen müssen, weil Tom Dumoulin seine Karriere erstmal auf Eis gelegt hat, weil er sich erstmal zurückzieht, um sich Gedanken auch um seine Zukunft zu machen, weil er ausgelaugt war, einfach auch keine Lust mehr hatte, sich weiter diesem Radsport-Zirkus erstmal hinzugeben. Haben Sie seine Entscheidung verstanden?
Es ist so, Radsport ist mit einem enormen Druck verbunden, vor allem Ergebnisdruck. Und Tom Dumoulin ist in den letzten Jahren immer Erfolge eingefahren. Dann kam ja der Knick so ein bisschen durch die Verletzung, wo er hatte beim Team Sunweb damals noch. Dann der Wechsel zu Jumbo Visma, da waren dann mehrere Kapitäne da, hat er auch selbst vorher gesagt. Für ihn wäre es mal ganz gut, also dass er dann nicht alleine die Verantwortung hat bei den großen Rundfahrten. Das war für mich so ein bisschen schon ein Indiz. Einfach, dass er, dass ihm das immer schwerer gefallen ist. Und also das war jetzt dann auch einfach, glaube ich, eine langfristige Entscheidung, die er getroffen hat, auch wenn es für das Team natürlich nicht optimal ist, wenn der jetzt abschließend im Trainingslager sagt, er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Aber das war ja auch so ein schleichender Prozess die ganze Zeit.
Aus Ihrer Sicht als Trainer und einer, der ja auch seine Sportler motivieren soll und muss und kann, sehen Sie eine Chance, dass er nach dieser Auszeit dann wieder zurückkommt, oder glauben Sie, er hängt dann irgendwann tatsächlich seine Karriere ganz an den Nagel?
Also wenn er den nötigen Abstand gewinnt, dass er sich nicht mehr komplett über Erfolge Radsport definiert, kann ich mir vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Er ist ja so viele Jahre auf einem hohen Niveau gefahren. Vom Alter her, da sollte er auch nochmal zurückkommen können. Ist halt die Frage, ob er das Rad jetzt komplett in die Ecke stellt, erstmal gar nichts macht, oder ob er jetzt weiter zumindest regelmäßig sich belastet, trainiert. Allerdings, der Kopf muss vollkommen frei sein, auf dem Niveau zu fahren, wo er bisher gefahren ist. Als Helfer zurückzukommen, ich glaube, das würde ihm nicht gut tun.
Kann ein Trainer da in so einer Phase dem Athleten helfen oder ist das was, was der Athlet selber mit sich ausmachen muss, wo er vielleicht dann auch lieber einen Psychologen nimmt als einen Trainer?
Kommt immer darauf an, wie weit jetzt also die Erkrankung fortgeschritten ist, ob das schon in den klinischen Bereich geht, also dann sofort zum Arzt gehen, dass man auch einfach mal die Gesundheit vom Fahrer wiederherstellt, weil die Gesundheit ist die Basis für die komplette Leistungsfähigkeit. Wenn er jetzt so Motivations- oder Sinnprobleme sieht, kann man als Trainer auf jeden Fall helfen. Also einfach, dass man sich mal austauscht, wo er sich in 2 Jahren sieht oder einfach, was ihm gerade schwerfällt. Dann auch mal, wenn er sich komplett über Ergebnisse misst oder definiert, dass man auch einfach mal versucht, an anderen Schrauben zu drehen, dass man sagt, wir versuchen, verschiedene Parameter zu verbessern. Klasse, wir rennen jetzt mal diese Aufgabe, dass du einfach mal einen ganz langen Ausreißversuch fährst. Also einfach, dass er sich Erfolgserlebnisse auf einer anderen Ebene holt, außerhalb von Ergebnissen. Natürlich für die Öffentlichkeit ganz schwer zu vermitteln, weil da auch ein gewisser Druck auf dem Fahrer lastet. Die erwarten natürlich, dass ein Tom Dumoulin immer um Siege mitfährt und nicht irgendwo spektakulär fährt.
Und das Team, die Jumbo-Visma, wie wird das den Ausfall kompensieren? Wie wird sich das auswirken auf die Saisonleistung von Jumbo-Visma?
Also natürlich ein Riesenverlust. Einfach, Tom Dumoulin war ja schon mal Zweiter bei der Tour de France und ich glaube, das war dieses Jahr, also der Kurs ist komplett auf ihn zugeschnitten als starker Zeitfahrer. Es ist nicht nur als Helfer in Anführungszeichen, aber ich glaube nicht, dass er als Helfer reingegangen wäre, sondern als einer von den Kapitänen neben Roglic. Natürlich, ja, fürs Team nicht einfach, weil dann einfach, sie können nur eine Karte spielen in dem Fall und dann geht der Druck natürlich komplett auf Primus Roglic weiter. Mhm. Also, und wenn der mal stürzt oder einen schlechten Tag hat, dann, ja, das sollte er nicht haben und das weiß natürlich der Fahrer auch dann. Also mit 2 Speerspitzen in eine große Rundfahrt zu gehen, ist in der Regel immer ein bisschen einfacher. Also man hat mehr Möglichkeiten.
Bei Primoz Roglic in diesem Jahr der Fokus auf der Tour nach dem knapp verpassten Sieg im letzten Jahr?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich fand es auf jeden Fall toll, dass er letztes Jahr sich nochmal bei der Spanien-Rundfahrt bewiesen hat. Das macht wahrscheinlich einen absoluten Topfahrer auch aus, dass er sagt, ich habe da eine Niederlage bekommen bei der Tour de France, aber ich will es nochmal beweisen, ich will es nochmal zeigen, dass ich es kann, auch wenn er jetzt ein paar kritische Momente hatte bei der Vuelta, auch auf der Etappe am Angliru, wo der Sepp Kuss ihm natürlich ganz, ganz massiv geholfen hat. Aber letztendlich hat es ja auf der Festplatte drauf und auch die Form, dass er da gewinnen kann. Also ich denke, er will es jetzt genauso. Er hat sich die Sicherheit geholt, also durch den Sieg bei der Spanien-Rundfahrt, dass er an der Grand Tour gewinnen kann. Und ich gehe davon aus, dass er es dieses Jahr wieder versucht, da zu gewinnen.
Und was trauen Sie Tadej Pogacar, dem Toursieger, nach seinem Superjahr im letzten Jahr zu, in der Saison, nach dem großen Erfolg?
Er muss das jetzt erstmal alles bestätigen, die ganze Geschichte. Er ist ja noch ein junger Fahrer, hat man teilweise auch letztes Jahr bei der Tour gesehen, bei manchen Windkantensituationen, wo er nicht so optimal positioniert war. Er hat jetzt natürlich, Druck ist viel höher geworden und muss man mal schauen. Die Tour hat er ja auch gesagt, die ist nicht unbedingt so, ja, wie sie auf ihn zugeschnitten wäre wie im vergangenen Jahr. Kann Understatement sein, also dass man einfach so ein bisschen den Druck von sich wegschiebt und dann trotzdem gut fährt. Aber also er hat auf jeden Fall andere Voraussetzungen wie im vergangenen Jahr. Und es wird auf jeden Fall schwerer für ihn.
Da sind wir gespannt. Wer könnte aus Ihrer Sicht vielleicht für eine ganz große Überraschung werden? Haben Sie einen im Hinterkopf, wo Sie sagen, ja, der könnte seinen Durchbruch haben, der könnte vielleicht aber auch mal richtig überraschen bei einem der ganz großen Rennen?
Also ich bin jetzt mal sehr gespannt bei der Tour de France auf Theo Gegenhardt. Den hatte letztes Jahr beim Giro schon niemand auf dem Zettel. Mhm. Aber der hat das so souverän durchgezogen bei der ganzen Geschichte. Und ob der sich stabilisiert, also auf diesem Niveau, weil wenn ich einmal so eine große Rundfahrt gewonnen habe, habe ich ja das Bewusstsein, dass ich es kann. Kann aber auch sein, dass ich zu viel drüber grüble, mir zu viele Gedanken mache und das dann nicht mehr abrufbar ist. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ansonsten jetzt jemand, der aus dem Nichts nach oben kommt. Ich bin jetzt mal gespannt auf Remco Evenepoel, wie der zurückkommt nach seiner schweren Verletzung. Also die Beckenfraktur scheint ihn da immer noch so ein bisschen zu beschäftigen. Er ist ja letztes Jahr schon am Anfang vom Jahr sehr, sehr gute Rennen gefahren. Ob er das jetzt wieder machen kann, also bei einer ganzen Saison, da bin ich gespannt. Und natürlich ein großes deutsches Talent, der Marco Brenner, der zu DSM gegangen ist jetzt, wo schon bei der U19 richtig gut war. Aber es ist das erste Jahr. Also das ist eine Sache, wo man auch schauen muss. Aber es ist ein deutscher Fahrer, ist natürlich klasse. Und wer mir jetzt noch einfällt, ist natürlich Marc Hirschi. Also wo jetzt dann vielleicht noch größere Möglichkeiten hat.
Rechnen Sie in diesem Jahr mit dem Comeback von Fabio Jakobsen?
Er trainiert ja schon wieder. Also er ist ja gerade dabei, wieder aufzubauen. Also was ein Sportler mal gekonnt hat, das kann er in der Regel wieder abrufen, in der Langzeit dazu bekommt, um zu trainieren. Er ist ja auch jetzt vom Alter her, also sollte das relativ schnell gehen. Allerdings dürfte es auch eine Kopfsache sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Sturz aus dem Kopf hat, gerade wenn es eng wird, wenn einer vor ihm rüberfährt, ob da die ganzen Mechanismen sich wieder auslösen, wie damals in Polen.
War vor seinem Sturz, vor dem Unfall, der potenziell endschnellste Fahrer des Feldes, haben viele dann gesagt, und war ja auch einer, der mutig sich da reingeworfen hat. Wie kann man da dran arbeiten, eben diese Angst, die dann möglicherweise eben da ist, die sich festgesetzt hat, nachdem man so einen Horrorsturz hatte, da wieder rauszukriegen? Ist das möglich? Gab es da aus der Vergangenheit auch schon Vorbilder, wo das geklappt hat?
Also ich kann jetzt nur, aber da hat der Fahrer komplett seinen Stil verändert, das war der Laurent Jalabert, also wo dann nicht mehr gesprintet ist dann. Sein Sprinter, glaube ich dann, er muss einfach Stück für Stück versuchen, die Angst da wegzubekommen. Es gibt ja auch kleinere Rennen, wo man jetzt auch erst einmal sich einfach wieder ins Gedränge da reinschiebt. Aber ich denke, es ist ein Weg der kleinen Schritte. Also, dass er da auch einfach die Sicherheit wieder gewinnen muss. Und es ist ja auch nicht so, dass man bei jedem Rennen so vom Rad geholt wird, wie es ihm da passiert ist. Aber klar, man sollte natürlich auch dann versuchen, das intuitiv wieder zu machen, wie man es vorher gemacht hat. Sobald er dann anfängt, die ganzen Abläufe nochmal zu rekonstruieren, gefährdet er wahrscheinlich sich und auch andere noch.
Drücken wir ihm die Daumen, dass er gut wieder zurückkommt, wenn er möglichst bald.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.